Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Echtzeit heute mit Martin Böttcher. Ganz schön warm, oder? Muss ich wahrscheinlich erzählen, dass die Hitze dem Körper zu schaffen macht. Man ist matt und schlapp und schwitzig. Was man aber vielleicht noch nicht wusste, bei vielen Menschen, da schlägt die Hitze auf den Bauch. Je heißer, desto größer das Risiko für Magen-Darm-Probleme. Und auch gemein, mit jedem weiteren warmen Tag, da steigt dieses Risiko. Nach 7 Hitzetagen soll es am größten sein. Warum erzähle ich das? Hier in der Echtzeit konzentrieren wir uns ja immer auf ein Thema. Und heute kreisen wir um den Bauch. 4 Geschichten rund um die hoffentlich starke Körpermitte. Und auch, wie immer, hören wir schon mal rein, damit wir wissen, was uns erwartet.
Ab Flugzeuge in meinem Bauch.
Der Bauch ist der Bereich des Rumpfes zwischen Brustkorb und Becken.
Bauch, Beine, Po.
Bauchmuskeltraining ist ein Teil vom Training für die Körpermitte. Dazu gehören aber auch der Beckenboden und das Zwerchfell und natürlich auch die Rückenmuskulatur.
Mit dem Piercing in den Bauch.
Während andere Piercings schon in antiken Kulturen zu finden sind, wird vermutet, dass das Bauchnabelpiercing eher aus Sub- oder Fetischkulturen des 20. Jahrhunderts stammt.
Beim Hormonbauch geht es um das Innere, das viszerale Fett. Es sitzt nämlich tief im Bauchraum und verhält sich wie ein eigenständiges Hormonorgan.
Die Zuckerpuppe aus dem Bauchtanz.
Viele Frauen finden ihren Bauch nicht schön und beim Bauchtanz zeigt man den eben und das ist auch sehr selbstbewusst.
Das Karussell in meinem Bauch.
Ein Thema, 4 Facetten, jede Menge Bauchgefühl in der Echtzeit. Überraschende, ungewöhnliche Stories. Am Ende wissen Sie, wie wichtig Ihre Körpermitte wirklich ist und auch, warum wir als Gesellschaft gedanklich so sehr um dieses Zentrum kreisen. Heute mache ich etwas für Bauch, Beine und Po. Ich gehe zum Kühlschrank. Ich weiß nicht, der beste Witz der Welt, aber bereitet uns schön vor auf die erste Geschichte zu unserem Oberthema Bauch. Wir wollen sehen, wie man sie denn nun wirklich trainiert. Die Körpermitte, den Bauch, den Rumpf, den Chorbereich oder wie auch immer man unser Zentrum so nennen möchte. Wer keine Kraft in den Bauchmuskeln hat, also in den schrägen inneren und äußeren Bauchmuskeln, den vorderen, den tiefliegenden, der kann bei Sport gleich wieder einpacken. Die starke Körpermitte, die braucht man nämlich dafür. Und auf Social Media wird einem ja auch überall gezeigt, wie man die trainiert. Vor allem die Plank. Der Unterarmstütz ist die Übung der Stunde. Warum Bauchmuskeln wichtig sind und wie man sie am besten trainiert, das hat meine Kollegin Susanne Balthasar recherchiert. Hallo.
Hallo.
Susanne, hast du einen starken Bauch?
Naja, so mittelstark. Also ich tue jedenfalls was dafür. Was denn? Ja, ich mache immer im Gym so klassische Übungen wie das Klappmesser. Da liegst du auf dem Rücken und klappst Arme und Beine zusammen. Oder die Crunches, das Bauchpressen, dafür hebst du im Liegen nur den Oberkörper an, die Hände sind hinter dem Kopf. Das sind so 2 klassische Calisthenics-Übungen, bei denen du mit dem eigenen Körpergewicht arbeitest. Und bei der Recherche habe ich auch Übungen für Faule entdeckt.
Ah, sehr gut.
Ja, das Bauchvakuum, da soll der Bauch durch Atmen flach werden und das kommt natürlich von TikTok.
Ich zeige euch heute, wie euer Bauch instantly flacher wird und ich sag's euch, diese 2 Bilder sind nicht mal 5 Minuten voneinander entfernt, also man sieht direkt ein Ergebnis. Und zwar müsst ihr Vakuumtraining machen, das zeige ich euch hier auch. Es ist ganz einfach, ihr müsst einfach euren Bauch einziehen und das dann so lange halten, wie ihr könnt. Das wiederholt ihr dann mehrmals, ich persönlich mache das täglich und ich finde, man sieht einfach so einen krassen Unterschied und es geht super einfach und auch schnell.
Könnte man für einen Witz halten, ist es aber nicht. Ich mache das nämlich auch manchmal. Ist gar nicht so einfach, das länger durchzuhalten.
Und wie wirkt das?
Naja, das wirkt dann halt so kurz vorübergehend, ne? Also du zauberst dir da so einen flachen Bauch erstmal kurz hin und dann lässt es aber im Laufe der Zeit wieder nach und dann ist alles wie vorher.
Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass du das auch machst. Ich hatte eigentlich vermutet, dass das ein TikTok-Phänomen ist.
Es ist eine Frage der Optik, ne? Der Bauch auch.
Und so ein krass durchtrainierter Bauch, der demonstriert natürlich auch Jugendlichkeit. Denn bei den meisten Menschen setzt sich mit dem Alter ja immer mehr Speck an. Sebastian Grüner arbeitet als Personal Coach bei dem Berliner Fitnessstudio Sportsfreund und der meint dazu:
Ein durchtrainierter Bauch steht dafür, dass man sich im Griff hat, dass man eine gewisse Disziplin hat bezüglich Ernährung, aber auch bezüglich Training. Heutzutage ist ja Fitness und in dem Fall auch ein Sixpack wahrscheinlich auch ein Statussymbol für viele. Früher war es vielleicht eher das Auto, jetzt ist es mehr das Sixpack.
Ja, und das Sixpack, das ist das, was man sehen kann. Also das sind die äußeren Bauchmuskeln, die an der Oberfläche zu sehen sind. Und dann gibt es natürlich noch die tiefen Muskeln, die uns aus dem Inneren heraus stabilisieren.
Statussymbol Bauch, hat Sebastian gerade gesagt. Immerhin kann den ja theoretisch jeder bekommen. Das ist schön demokratisch. Warst du denn für deine Recherche beim Bauchmuskeltraining? Hört sich so an.
Ja, aber nicht ich habe da trainiert, sondern Max. Der rennt da mit einem Kettleball durch den Raum. Das ist so ein rundes Gewicht mit Henkel dran. Es sieht so aus, als würde er einen Koffer tragen. Und Max Personal Trainer Sebastian, der liebt solche komplexen Übungen.
Das ist für die Bauchmuskeln. Die Kombination aus Bauchmuskeltraining, Griffkrafttraining und natürlich müssen die Beine unterstützen. Also ein integriertes Bauchmuskeltraining. Und der Puls kommt natürlich auch hoch. Das ist der positive Nebeneffekt.
Ist außer Atem jetzt. Ja, aber es sieht so aus, als wäre es einfach, aber es ist ganz schwierig, da alles festzuhalten.
Mich hat natürlich interessiert, was das bringt und ich habe Max gefragt, ob er mir seine Bauchmuskeln mal zeigt.
Gerne, das ist nicht so viel zu sehen, glaube ich.
Da muss man reinboxen, um das...
Da muss man reinboxen, ist schon noch ein bisschen schwabbelig.
Ja, aber sieht schon. Interessant, aber habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich hatte gedacht, Max wäre so ein Fitnessmonster, aber der scheint in der Massephase gerade zu sein.
Nein, der ist schon wirklich auch total fit. Der hat dicke Muskeln an den Armen und an den Beinen, aber die Bauchmuskeln, die sind generell eher kleiner und die lassen sich auch nicht so leicht aufpumpen. Viel wichtiger ist, dass kein Speck über den Muskeln liegt und das ist nicht mal bei dem Fitnesstrainer Sebastian so.
mein Bauchmuskel, okay.
Auch kein Sixpack.
Richtig. Ja, also die meisten Männer haben einen Sixpack, wenn die so 10-12% Körperfett erreichen. Bei den Frauen ist es etwas höher.
Okay, ich halte fest, Sixpack, ein Statussymbol, auch auf Social Media natürlich ein Thema. Ich denke da so an Fitness-Influencer oder auch an Hollywood-Stars. Die haben ja auch ganz oft Waschbrettbäuche. Brad Pitt war früher dafür bekannt. Gibt es nicht sogar diesen Begriff Hollywood-Abs, also Hollywood-Bauchmuskeln?
Das stimmt. Trainierte Körper sind halt gerade total in und da wird die Optik natürlich im Kino auf die Spitze getrieben. Aber auch in der Antike gab es schon einen Bauchmuskelkult und da standen sie für Disziplin, Jugend und Männlichkeit, aber auch für Verteidigungsfähigkeit. Die haben damals ja noch mit dem ganzen Körper gekämpft. Oder denk mal an diesen Brustschutz römischer Soldaten mit diesen eingearbeiteten Muskeln. Die hießen sogar Muskelpanzer. Und das war aber auch eher ein anatomisches Ideal, habe ich gelesen, damit die Soldaten sich ein bisschen wie Helden fühlen. Auch bei den Schauspielern heute sind die Muskeln oft nur aufgeschminkt, hat mir Sebastian von den Sportsfreunden in Berlin erzählt. Er empfiehlt den Waschbrettbauch jedenfalls nicht.
Man muss sich da wirklich bei dem Essen ordentlich zusammenreißen, hat dann im gesellschaftlichen Leben deutliche Einschränkungen, ne? Also Alkohol und Zucker sind dann tabu oder man muss sehr, sehr viel Sport machen und das geht schon stark über diese gesundheitliche Ebene, die für mich hier wichtiger ist in meiner täglichen Arbeit, hinaus.
Gesundheit ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt vor allem über Ästhetik geredet, jetzt also auch nochmal über die Gesundheit. Die Mitte hält den ganzen Körper, sagt man ja im Zusammenhang mit dem Bauchtraining, ne?
Genau, und deshalb ist es eigentlich gar nicht mehr angesagt, nur ein Sixpack zu trainieren, also nur die sichtbaren Bauchmuskeln, so wie ich das im Gym mache. Besser, man stärkt den Core, also die ganze Rumpfmuskulatur oder die Körpermitte. Das ist ja auch durch Pilates bekannt, wo die Tiefenmuskulatur trainiert wird, wo du mit den Sit-Ups gar nicht hinkommst. Diese Begriffe hört man immer wieder und was das genau ist, hat mir Sebastian nochmal erklärt.
Um es zu vereinfachen, verwende ich den Core ungefähr als Synonym zur Körpermitte. Und die Bauchmuskeln sind ein Teil davon. Das heißt, Bauchmuskeltraining ist ein Teil vom Core-Training oder Training für die Körpermitte. Dazu gehören aber auch der Beckenboden, der von unten die Körpermitte stabilisiert und das Zwerchfell, das von oben die Körpermitte stabilisiert und natürlich auch die Rückenmuskulatur, die ja von hinten stabilisiert.
Bei Rumpfmuskeln fällt mir die Plank ein. Das Brett sagt man, glaube ich, auf Deutsch, beziehungsweise heißt es auf Deutsch. Niemand sagt das Brett, alle sagen die Plank. Da stützt man sich auf die Hände, streckt den Körper ganz stramm wie ein Brett nach hinten aus. Seit einigen Jahren Thema, begegnet einem auch auf Social Media gerade ziemlich verstärkt.
Ja, also das ist wirklich überall. Es gibt ja auch Plank-Challenges und dazu habe ich auch mal einen Ton mitgebracht.
Jetzt werde ich jeden einzelnen Tag mindestens 60 Sekunden Plank machen. Nicht, weil es spektakulär aussieht, sondern weil Körperspannung die Basis für alles ist. Und genau daran will ich arbeiten. Aber noch wichtiger, ich will eine Routine aufbauen. Etwas, das ich jeden Tag durchziehe, egal wie ich mich fühle, egal wie stressig der Tag war. Nur 60 Sekunden. Keine Ausreden, das Ziel, in 30 Tagen zu sehen, wie lange ich ein Plank wirklich halten kann. Das hier ist Tag 1. Wer von euch zieht mit?
Da ziehen im Moment ziemlich viele mit und den Weltrekord für Frauen, den hält eine Kanadierin mit 4,5 Stunden und für Männer sind es 9,5 Stunden Plank. Was ich aber am krassesten fand, diese beiden Weltrekordhalter, die waren beide über 50.
Na, haben vielleicht auch schon jahrzehntelanges Training der Körpermitte hinter sich, weiß man dann nicht so genau. Hast du was rausgefunden, ob die Plank tatsächlich so gut für den Rumpf ist oder ist das nur ein Social Media Hype?
Nein, also ich glaube, die sind schon ziemlich gut. Das hat mir der Fitnesstrainer Sebastian Grüner auch nochmal bestätigt.
Klopfen wir nochmal einen anderen Mythos ab. Es gibt den Satz, gegen Rücken, da hilft Bauchmuskel. Stimmt das?
Jein, also ich habe das selber jahrelang versucht und dann gemerkt, dass mein Problem verspannte Hüftbeuger sind. Die sitzen vorne an der Leiste und verkürzen sich durch das Sitzen. Das zieht dann den ganzen unteren Rücken nach unten oder macht den fest. Der Themenkomplex Hüfte, der gehört natürlich auch zur Körpermitte, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Rücken- und Bauchmuskeln, die sind Gegenspieler und gehören beide zum Chor. Insofern stabilisieren die sich natürlich auch gegenseitig. Und ein starker Chor, der hilft oft auch gegen Rückenschmerzen und bestimmt deshalb ist die Plank auch gerade so angesagt.
Und was würdest du sagen, woher kommt jetzt diese große Sehnsucht nach einer starken Körpermitte? Gesundheitliche Gründe haben wir schon benannt, ästhetische Gründe. Aber was meinst du, warum ist das gerade so? Ist das so ein Ausdruck des Zeitgeistes?
Ja, vermutlich schon. Also die starke Mitte macht ja auch den ganzen Körper stark und das kann man natürlich auch von außen sehen. Dann gehört dazu auch eine geistige und eine innere Stärke. Sebastian hat anfangs von Disziplin gesprochen. Da ist man also auf ganzer Ebene gewappnet für das Leben in der Multikrisenwelt und jeder kann das auch sehen. Natürlich hebt man sich auch positiv von den anderen ab, die mit Bäuchlein und hängenden Schultern durchs Leben laufen. Und dann gehört ja gesundheitliche Selbstoptimierung, Stichwort Longevity, für viele inzwischen ja auch zum Lebensstil dazu. Und gerade im orthopädischen Bereich haben das bestimmt auch viele nötig.
Reicht die tägliche Plank also für die starke Körpermitte?
Jedenfalls nicht nur. Sebastian empfiehlt immer eine Kombi aus verschiedenen Sportarten. Und ganz wichtig, Gewichte müssen auch dabei sein. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen können, die Bauchmuskeln alleine trainieren, reicht definitiv nicht. Aber man braucht für so ziemlich jede Bewegung gute Bauchmuskeln.
Und wie man die bekommt, wissen wir jetzt, zumindest theoretisch. Vielen Dank, Susanne Balthasar, hier in der Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Jetzt haben wir also schon gehört, wie man die Körpermitte stärken kann. Und jetzt hören wir, wie man sie inszeniert, wie man sie schmückt. Ja, Tattoos fallen einem da vielleicht ein oder auch das Bauchnabelpiercing. Die Hochzeit von Bauchnabelpiercings und damals habe ich da auch mitgemacht, die 90er und frühen Nullerjahre. Mein Piercing und unzählige andere sind schon lange wieder raus, aber das Bauchnabelpiercing ist wieder da. Vielleicht nicht mehr ganz so rebellisch, vielleicht auch weniger erotisch aufgeladen. Wofür das Bauchnabelpiercing heute steht und wer es sich stechen lässt, das verrät uns Ismael Berazuan.
Büchse schaut auf den Bauchnabel von Marinella. Sie will sich heute bei ihm piercen lassen.
Ist das schon mal eins da gewesen?
Ja, wir hatten ja geguckt, da war schon mal eins. Dann hatte ich das während der Schwangerschaft nicht rausgenommen und dann ist ausgelagert die Haut. Ne? Das sah nicht mehr schön aus, hält auch nicht mehr einfach.
Also, dann werden wir das reaktivieren sozusagen. Und ich würde dir dann natürlich empfehlen, dass wir da einen Stecker nehmen, keinen Ring oder sowas.
Wir sind im Tattoo- und Piercingstudio Brust oder Keule in Berlin-Prenzlauer Berg. Helle Räume, altmodische Möbel, florale Muster auf dem Stoff und der Tapete. An den Wänden hängen asiatisch inspirierte Zeichnungen. Darunter stehen Vitrinen voller Schmuck, Ketten, Ringe, Stäbchen und mehr für alle möglichen Körperregionen. Büchse, der eigentlich Timo Herz heißt, ist hier der Chef. Seit insgesamt 26 Jahren arbeitet er als Piercer. Heute unter anderem für Marinella.
Jetzt hatte ich wieder Lust, irgendwie mit 35 hat es mich gereizt.
Damit könnte sie nicht die Einzige sein. Vanity Fair, Vogue, Vice, sie alle haben schon über die Rückkehr des Bauchnabelpiercings geschrieben, das jetzt junge Stars wie Addison Rae, Ice Spice oder Billie Eilish wieder tragen.
Sie trägt ein Bauchnabelpiercing, lange blonde Haare, sie und ihre
Dabei sind die genauen Ursprünge des Bauchnabelpiercings gar nicht so klar. Während andere Piercings schon in antiken Kulturen zu finden sind, wird vermutet, dass das Bauchnabelpiercing eher aus Sub- oder Fetischkulturen des 20. Jahrhunderts stammt. In den 90ern und Nullerjahren findet es dann plötzlich seinen Weg in die Popkultur und den Zeitgeist. Einer der initialen Momente? Das Musikvideo zu Crying von Aerosmith. Im Video zu sehen, Alicia Silverstone, die sich durch allerhand waghalsige Erfahrungen von ihrem untreuen Ex-Freund emanzipiert. Sie raubt ihm sein Auto, sie springt mit einem Bungee-Seil von einer Brücke und lässt sich eben auch ein Bauchnabelpiercing stechen. Damals, nicht nur im Musikvideo, echt ein Statement, erinnert sich Büchse.
Wo das noch nicht so massenkompatibel war, war das natürlich erstmal, wow, du hast sowas gemacht. Eine Art Abgrenzung, Coolheitsfaktor steigern, irgendwie ein bisschen Rebellion, vielleicht gegenüber den Eltern oder der Oma, irgendwie sowas.
Der Nabelschmuck kann dabei als Schwellenpiercing begriffen werden, sagt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Denn damit kann die Grenze, sich überhaupt ein Piercing stechen zu lassen, leicht überwunden werden. Im Gegensatz zu einem Piercing im Gesicht lässt er sich nämlich schnell wieder verdecken und auch verstecken. Andererseits,
wenn man jetzt auch wieder an Christina Aguilera und so denkt, es war schon so eine sehr offensive Sexiness, den Körper zu zeigen, also diese Low-Rise, super Low-Rise-Hosen, ich kann mich auch noch daran erinnern, die sind ja auch nicht ganz ohne die zu tragen, da ist man sich schon sehr bewusst eigentlich die ganze Zeit, was man da anhat. Und es war ja auch irgendwie so diese Girly-Zeit, beziehungsweise wurde es dann so kommerzialisiert, dass es so ein Girl ist, was sehr super sexualisiert ist, aber irgendwie dann trotzdem so ganz frech und so tough auftritt.
In dieser Tradition wäre es kaum verwunderlich, dass auch heute sich vor allem Frauen Bauchnabelpiercings stechen lassen. Das fällt auch Büchse auf.
Und da freut man sich wirklich, wenn man ein Mann kommt und dann, ich hatte auch schon mal eine lustige Geschichte, dass jemand eine Wette verloren hat und dann kamen dann wirklich zwei so eine coolen, bierbäuchigen Männer und haben sich einen pinken Stein einsetzen lassen.
Im Studio Brust oder Keule bereitet er sich auf Marinellas Piercing vor. Erst prüft er, ob das Piercing durch ihre Bauchnabelfalte anatomisch möglich ist. Dann zeichnet er an und misst ab, wo er stechen wird. Und kontrolliert, ob im Stehen und im Liegen alles gleich gut sitzen sollte. Piercings insgesamt seien immer beliebter geworden, sagt Büchse. Jungen Menschen werde das ja auch vorgelebt. Zum Beispiel durch die Generation, die er Anfang der 2000er gepierst habe und aus der viele mittlerweile auch Kinder hätten. Gleichzeitig können es trotzdem sein, dass
vielleicht diese Rebellengeschichte immer noch einen großen Fokus spielt. Aber natürlich auch ist einfach dieser Modeaspekt so. Ne? Jetzt im Moment ist wieder angesagt, dass die Low-Waist-Hosen getragen werden. Der Fitness-Kult ist irgendwie ganz schön gestiegen wieder bei jungen Leuten. Also möchte man auch ein bisschen was zeigen, was man so hat halt. Ne?
Auch Diana Weiß betont die Rolle der Mode beim Comeback des Bauchnabelpiercings.
Das hat auf jeden Fall viel mit der allgemeinen Nostalgie zu tun und dem allgemeinen Comeback des Y2K-Ästhetik, Musik, Mode und so weiter.
Also des Year 2000, deswegen Y2K, die frühen Nullerjahre. Davon inspiriert
rücken ja dann auch immer verschiedene so Körperteile ins Zentrum. Shifting Erogenous Zones nennt man das in der Modetheorie, dass halt so diese Körperteile, die im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, die dann auch immer betont werden von der Mode, halt wechseln.
Wechsel ich mir die Handschuhe.
Für Marinella ist das Bauchnabelpiercing einerseits einfach ein schöner Schmuck. Andererseits verbindet sie persönlich damit auch
Freiheit, meine alte Persönlichkeit, die ich verloren habe über die Jahre.
Sie liegt im Studio Brust oder Keule vor Büchse, der sich mit einer sterilen Zange zu ihr gesetzt hat.
Also ich habe jetzt mit meiner einen Hand die Falte hochgenommen und mit meiner rechten Hand die Zange angesetzt. Guck jetzt, ob ich die Position genau in der Mitte fixiert habe, damit ich da nicht irgendwie zu tief rauskomme oder zu flach rauskomme.
Mit einer Hohlnadel zielt er auf ihre Bauchnabelfalte.
So, und jetzt tief einatmen. Und aus. Ganz toll.
Und sticht.
Es ging auch wirklich gut durch. Also es war kein Mann.
Büchse zieht den Stecker am Ende der Hohlnadel durch Marinellas Bauchnabelfalte.
Und durchgeschoben.
Vorsichtig löst er die Hohlnadel und verschließt das Ende des Steckers mit einer kleinen Kugel. Kurz darauf schaut Marinella sich glücklich im Spiegel an.
Sehr schön. Dankeschön.
Sie hat ohnehin ein gutes Verhältnis zu ihrer Körpermitte.
Ich liebe meinen Bauch. Mein Bauch hat mir ermöglicht, ein Kind zu bekommen. Meine Tochter ist da drin gedeiht. Ich liebe meinen Bauch.
Und trotzdem. Das Bauchnabelpiercing
macht, dass ich ihn eventuell lieber noch angucke.
Immer noch ein Thema oder vielleicht auch erneut ein Thema, das Bauchnabelpiercing. Wir hören gleich, was man tun kann, wenn der Bauch vielleicht ein bisschen aus der Form geraten ist und man ihn deshalb lieber kaschiert als inszeniert oder anguckt. Wir alle haben ein Sixpack, nur sind bei manchen von uns die Bauchmuskeln einfach ein bisschen besser verpackt als bei den anderen. Und damit sind wir mittendrin in unserem Thema der Bauch. Viktoria Schelle ist Ärztin, hat ein Buch zum Thema geschrieben. Bei ihr geht es um den Hormonbauch. Was ist das? Das weibliche Gegenstück zum männlichen Bierbauch vielleicht? Das wird sie uns verraten, denke ich. Hallo Viktoria Schelle.
Hallo.
Ich habe den Untertitel Ihres Buches unterschlagen. Hormonbauch aktiv gegen hormonell bedingtes Bauchfett in den Wechseljahren. Es geht also tatsächlich um einen speziellen Bauch und es geht um Frauen. Mit was für einem Verhältnis zu Ihrem Bauch kommen Menschen zu Ihnen?
Ja, mit sehr unterschiedlichem Verhältnis, aber vor allem mit einem Gefühl des Kontrollverlustes. Denn viele Frauen sagen zu mir, ja, Frau Dr. Schelle, so, ab den Wechseljahren plötzlich ist mir mein Körper fremd geworden. Denn sie haben jahrzehntelang gewusst, wie ihr Körper funktioniert. Und er hat wunderbar funktioniert. Wenn sie mal ein bisschen ein paar Kilo zu viel hatten, hat es gereicht, bewusster zu essen, sich mehr zu bewegen. Und das Gewicht regulierte sich von alleine. Und jetzt passiert ab den Wechseljahren was ganz Besonderes. Plötzlich wächst der Bauch. Obwohl die Frauen sich wirklich sehr bemühen. Sie machen mehr Sport, essen vielleicht sogar noch weniger. Aber der Körper funktioniert nicht mehr so wie früher. Der Bauch reagiert nicht mehr, sondern der wird immer dicker. Frauen sind wirklich sehr frustriert, haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und wissen nicht weiter. Und häufig kommt auch noch das Gefühl von Scham und das Gefühl des Versagens dazu, obwohl sie nichts falsch machen. Und meine wichtigste Botschaft ist, dass der Hormonbauch eben keine Frage der Disziplin oder der Willenskraft ist.
Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen näher beschreiben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Bauch und einem Hormonbauch? Kann ich das irgendwie erkennen?
Ja, also entscheidend ist jetzt nicht nur, wie dick der Bauch ist, das ist ja das Tückische, sondern was versteckt sich hinter diesem Bauch? Ein normaler Bauch ist meist Fett direkt unter der Haut, das, was wir so schön kneifen können. Dieses Fett ist ja stoffwechselneutral und für uns gesundheitlich eher harmlos. Beim Hormonbauch dagegen geht es um das Innere, das viszerale Fett. Es sitzt nämlich tief im Bauchraum, direkt um und an den Organen und verhält sich wie ein eigenständiges Hormonorgan. Heißt, es produziert rund um die Uhr Entzündungs- und Botenstoffe, die unseren Blutzucker, Blutfett und den Blutdruck still verschlechtern. Und das Tückische ist jetzt, man sieht es dem Bauch von außen nicht an. Handelt es sich jetzt um einen eher gesunden oder eher gefährlichen Bauch? Weil es haben auch sehr viele Frauen, die äußerlich schlank wirken und aussehen, trotzdem deutlich erhöhtes inneres Bauchfett. Es lohnt sich, eine bestimmte Untersuchung zu machen. Das heißt, medizinische Körperanalyse, weil dort können wir wirklich eher gezielter reingucken und schauen, ob hinter dem dickeren Bauch tatsächlich sich das innere Bauchfett versteckt, also der sogenannte Hormonbauch.
Wenn ich das richtig verstehe, also durch die Veränderung des Stoffwechsels in unserem Leben, wenn wir älter werden oder als Frau in dem Fall, da verändert sich auch unser Bauch im Laufe unseres Lebens. Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern?
Ja, genau gesagt ist der Hormonbauch ein hormonell bedingtes Stoffwechselproblem. Und zwar durch die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren gerät auch unser Stoffwechsel ins Wanken. Das wissen viele nicht. Und unser Stoffwechsel wird jetzt plötzlich anfälliger für Stoffwechselerkrankungen. Ein gutes Beispiel des Zusammenhangs sehen wir beim Östrogen. Solange genug von unserem Östrogen da ist, das heißt vor den Wechseljahren, hält Östrogen uns insulinempfindlich, schützt uns somit vor Diabetes und sorgt auch dafür, wo das Fett gespeichert wird. Das heißt, das Fett wird im sicheren Bereich unter der Haut gespeichert. Wir sehen so eine typische Birnenform bei der Frau. Fällt jetzt aber das Östrogen in den Wechseljahren weg, reagiert der Körper schlecht auf Insulin und Fett wandert jetzt nicht mehr an Po und Oberschenkel, sondern in das Innere des Bauches. Und so entsteht der hormonell getriggerte Bauch.
Im Untertitel Ihres Buchs, ich habe schon gesagt, da stehen ja die Wechseljahre im Vordergrund. Und wir haben jetzt auch die ganze Zeit über die Wechseljahre gesprochen als ja Verursacher dieses hormonell bedingten Bauchfetts. Aber ist der Hormonbauch auch ein Thema für uns Männer? Weil bei uns, da verändert sich der Stoffwechsel und der Hormonspiegel ja auch im Lauf des Lebens. Und vom inneren Bauchfett habe ich auch schon mal was gehört.
Ja, also Bauchfett ist bei Männern genauso gefährlich wie bei Frauen. Die schädliche Wirkung ist für beide Geschlechter gleich. Der Mechanismus dahinter ist aber ein anderer. Und zwar hatten Männer nie den Östrogenschutz, den wir Frauen ja lange Zeit besitzen oder besitzt haben. Männer lagern überschüssige Kalorien von früh an bevorzugt am Bauch ein und haben deshalb auch schon früh in jüngeren Jahren ein erhöhtes Herz- und Diabetesrisiko. Wir Frauen hatten den Östrogenschutz und erst wenn dieser Schutz wegfällt, so in den Wechseljahren, dann haben wir auch damit zu kämpfen und wir entwickeln auch diesen phänotypischen männlichen Biobauch, dicken Bauch. Nur wir nennen das bei der Frau Hormonbauch, weil das vor allem über die Hormone getriggert wird. So, bei uns passiert ja dieser Übergang sehr abrupt. Das heißt, 3 Jahre vor der letzten Menstruation, 3 Jahre danach, sehen wir auch in den Studien, dass die Frau genau in dieser Phase, weil da die Hormone sich so abrupt verändern, nehmen wir massiv, schnell und viel Bauchfett zu. Der Mann hat das nicht. Der Mann hat das Risiko schon immer und sein Testosteron verändert sich über die Zeit eher schleichend und er hat auch inneres Bauchfett, vor allem aber auch über Lebensstil getriggert. Er lebt aber das nicht so wie die Frau. Aber wenn er das innere Bauchfett hat, dann ist es für ihn genauso gefährlich wie für uns Frauen.
Jetzt könnte man ja sagen, ist ja ganz normal, dass wir alle älter werden und vielleicht dann auch normal, dass wir so ein bisschen mehr Bauch bekommen. Ist doch schön, ich nehme mich an, wie ich bin. Würden Sie da mitgehen?
Also bei der Selbstannahme gehe ich sofort mit. Jede Frau und auch der Mann darf sich in ihrem Körper oder muss sich oder soll sich natürlich in ihrem Körper wohlfühlen. Und ich bin auf jeden Fall die Letzte, die jemanden einen flachen Bauch mit Sixpack vorschreibt. Aber hier geht es leider nicht ums Aussehen. Der Hormonbauch oder inneres Bauchfett ist eben kein ästhetisches Problem, sondern ein medizinischer Risikofaktor, der sehr ernst genommen werden muss. Denn das innere Bauchfett erhöht still und ohne Symptome das Risiko für sehr viele gefährliche Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Demenz und sogar für bestimmte Krebsarten, Darmkrebs und Brustkrebs. Deshalb sage ich, lieben Sie Ihren Körper, aber behandeln Sie Ihren wachsenden Bauch eben nicht als Geschmacksfrage, sondern als eine Aufforderung, genauer hinzuschauen. Denn wer noch viele gesunde Jahre vor sich haben möchte, darf eben das Bauchfett nicht ignorieren.
Kann ich denn so einem Hormonbauch vorbeugen? Kann ich irgendwas machen, um den zu verhindern?
Hier sind meine wichtigsten konkrete Hebel. Erstens, Krafttraining. Denn Ausdauer alleine bringt uns nicht mehr Muskeln. Aber wir verlieren mit dem Alter Muskelmasse und das führt dazu, dass wir auch in Ruhe weniger Körperfett verbrennen und das unterstützt die Entwicklung des Hormonbauchs. Also sollten wir jetzt mehr Fokus auf Krafttraining legen. Und damit jetzt Muskelmasse auch wirklich wachsen kann, ist es wichtig, auch jetzt auf die Ernährung zu achten. Denn jetzt kommt der zweite Hebel. Genug Protein, genug Eiweiß. Das heißt etwa 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und hier ist es wichtig, das Eiweiß gleichmäßig über alle 3 Hauptmahlzeiten zu verteilen, damit der Körper über den gesamten Tag gut mit Eiweiß versorgt wird. Und drittens, das sind jetzt 2 wichtige Hebel, ohne die jetzt Ernährung und Sport nicht greifen werden, wenn wir das nicht machen. Das ist guter regenerierender Schlaf und gutes Stressmanagement. Denn chronisch erhöhtes Cortisol, weil wir zu gestresst sind oder weil wir auch schlecht schlafen, erhöht direkt unser Bauchfett und verhindert, dass wir effektiv Bauchfett reduzieren. Und dann, die Hormontherapie ist ja auch eine häufige Frage, soll ich das nehmen, kann ich das nehmen, bringt mir das was? Ja, auf jeden Fall, in bestimmten Fällen, sehr individuell, sollte man eine menopausale Hormontherapie rechtzeitig in Anspruch nehmen. Das kann tatsächlich die ganzen Maßnahmen unterstützen und auch vorbeugen, dass das innere Bauchfett sich wegen den Wechseljahren ausbilden kann.
Das heißt,
genau, das sind so die wichtigsten Hebel.
Das heißt, ich kann dem Ganzen vorbeugen, aber wenn ich ihn dann habe, den Hormonbauch, dann helfen all diese Maßnahmen auch, ihn eventuell wieder komplett loszuwerden?
Exakt, genau so ist es, ja.
Viktoria Schelle, eine Ärztin, die über den Hormonbauch geschrieben hat. Hormonbauch aktiv gegen hormonell bedingtes Bauchfett in den Wechseljahren. Ist im Trias Verlag erschienen, kostet gedruckt 20 Euro. Vielen Dank, Frau Schelle, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
So, einmal mehr noch widmen wir uns dem Bauch und können dabei auch gleich unsere Vorurteile überprüfen. Woran denken Sie beim Wort Bauchtanz? Arabische Musik, klimpernde Münztücher, wiegende Bäuche? Vermutlich. Dabei ist aber schon der Name falsch. Raksun Sharki heißt diese Art zu tanzen eigentlich, wörtlich übersetzt, Tanz des Ostens oder eben orientalischer Tanz. Der exotisierende Name Bauchtanz, der kam erst durch den Kontakt mit Franzosen zustande, die da den Bauch als Zentrum ausmachten bei diesem Tanz. Tatsächlich spielt der Bauch beim orientalischen Tanz aber nur eine untergeordnete Rolle. Das hören wir gleich von Katharina Jumana. Seit mehr als 30 Jahren tanzt sie in orientalischen Bühnenshows. Sie war auch schon oft in Ägypten, um den orientalischen Tanz an seinem Ursprung zu erlernen. All dies gibt sie im Studio Azadeh in Berlin weiter, wo sie orientalischen Tanz unterrichtet. Und das klingt dann so.
Also ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern, was Bauchtanz oder orientalischer Tanz mit mir macht, weil ich habe ziemlich jung angefangen und für mich ist eigentlich so, wie ich mich in meinem Körper fühle, das ist für mich ganz normal. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich vorher gefühlt habe. Also ich glaube, ich war auch sehr kritisch irgendwie, dass man immer so im Spiegel guckt, so als Frau, ist mein Bauch flach und ist das alles jetzt in Ordnung, so wie das ist, und das geht eben durch Bauchtanz total weg. Also ich habe das erste Mal bin ich in Berührung gekommen 1985, weil mein Freund mir damals zum Geburtstag 4 Tanzstunden geschenkt hat. Und dann habe ich ganz spontan damit angefangen. Ich hatte in der Zeit, weil es war in den 80er Jahren, ja, wirklich, ja, also das war wirklich in den 80er Jahren, ich erzähle keinen Blödsinn. Ich hatte noch nie orientalischen Tanz oder Bauchtanz gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was man da macht. Ich habe dann da angerufen und habe gefragt, was muss ich denn dafür anziehen? Da haben die gesagt, naja, zieh einfach wie zum Sport eine Jogginghose an. Und das fand ich dann ganz komisch, also dass man da wie zum Sport einfach so Sachen anzieht. Naja, und dann bin ich da eben hingegangen. Und ich war eben so ganz frisch und habe einfach damit angefangen. Und ja, es hat mir dann eben auch sehr gut gefallen. Ja. Weil alle denken immer, man muss so eine Tücher tragen für Bauchtanz. Das benutzt aber eigentlich fast keiner mehr. Ja, ja. Aber das macht natürlich einen guten Sound, ja. Ja. Also wir machen ja sehr viele Bewegungen. Wir schütteln unser Becken, das nennt man Shimmy. Das sind diese schnellen Bewegungen, wo das Becken so vibriert. Aber orientalischer Tanz ist nicht nur Shimmy. Also orientalischer Tanz sind auch viele weiche Bewegungen mit den Becken. Also wir machen Hüftkreise, Hüftachten, also wo wir wie so eine Acht auf dem Boden beschreiben, oder Kamel. Da wird das Becken wie so in so einer Welle hin und her bewegt und es sieht dann aus wie so eine Welle, die durch den Körper und durch das Becken fließt.
Lösen ein und kippen.
Das ist eigentlich so auch einer meiner Lieblingsbewegungen und da ist auch meine Initialzündung für den orientalischen Tanz entstanden. Als ich das dann konnte, da war irgendwie sozusagen mein Herz dafür entflammt, ja. Das sind eher jetzt die langsamen Bewegungen, wir bewegen auch unsere Hände. Wir machen auch Bewegungen mit dem Oberkörper, aber eigentlich orientalischer Tanz ist vornehmlich Beckenbewegung. Das ist richtig authentisch orientalisch. Und dann machen wir eben natürlich auch schnelle Bewegungen, also sehr zackig, sehr rhythmisch, ja, Dreiviertel Chemie, Twiste. Also man kann sehr viel mit seinem Becken machen, ja. Es nimmt gar kein Ende eigentlich, was man für Möglichkeiten hat. Und ja, was das mit dem Bauch macht, also das macht auf jeden Fall so ein selbstbewusstes Gefühl und in seinem Körper ruhen und auch seinen Körper annehmen. Ja, also viele Frauen sind nicht zufrieden mit ihrem Körper oder finden ihren Bauch nicht schön oder so. Ja, und beim Bauchtanz zeigt man den eben und das ist eben auch sehr selbstbewusst, wenn man das zeigt. Ja, also in gewisser Weise zeigt man sich auch auf so eine verletzliche Art und Weise, aber dadurch, dass man das zeigt und dazu steht, hat es was total Powervolles und ist sehr selbstbewusst. Also Männer können das auch machen, ja. In Ägypten zum Beispiel können Männer auch sehr, sehr gut Bauch tanzen. Also das heißt, mit dem Becken tanzen, also das hat gar nichts damit zu tun, dass das jetzt nur Frauen machen müssen. Aber natürlich, so die, wie die Bewegungen sind, die sind sehr auf den weiblichen Körper angelegt, ja.
Der orientalische Tanz, der gar nicht so viel mit dem Bauch zu tun hat, wie wir vielleicht denken. Wieder was gelernt in der Echtzeit. Um es nochmal zu sagen, wir picken uns ja immer ein Thema heraus, beleuchten dann das aus verschiedenen Perspektiven. Heute war es die Körpermitte. Damit sind wir jetzt durch. Aber jetzt kommen Sie ins Spiel. Ich sage Ihnen gleich unsere Telefonnummer, unter der Sie uns ein Thema vorschlagen können, das Sie hier bei der Echtzeit gerne hören würden. Per Text oder Sprachnachricht. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, die wir dann hier im Deutschlandfunk Kultur und im Podcast realisieren wollen. Ein Thema, was Sie schon immer mal im Radio hören wollten, aber bisher nicht gehört haben. Und das Ganze dann einfach per Text oder Sprachi an 01520 34 17 370. Ich sag's noch einmal: 01 520 34 17 370. Ich bin Martin Böttcher, bedanke mich sehr fürs Zuhören. Wer uns lieber im Radio hören möchte, ja, jeden Samstagnachmittag im Deutschlandfunk Kultur, kurz nach 16 Uhr. Bis dann.